Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit dem neuen Roman von Pulitzer-Preisträger Colson Whitehead. Zunächst jedoch weniger poetisch. Wir wagen einen Blick auf die aktuellen Wirtschaftszahlen des deutschen Buchmarkts. Genau ein Jahr ist es her, da hatte der Börsenverein des deutschen Buchhandels seine Studie Buchkäufer Quo Vadis vorgestellt. Sie hatte erstmals die sogenannten Buchabwanderer in den Blick genommen, also jene Käufer und damit auch Leser, die der Branche verloren gegangen waren. Ganze 6,4 Millionen Deutsche sollen das zwischen 2013 und 2017 gewesen sein. Über Leserschwund und Medienkonkurrenz wurde daraufhin viel diskutiert. Heute war erneut zur Wirtschaftspressekonferenz nach Frankfurt geladen. Unter dem Motto »Zurück zu den Lesern« wurden jede Menge Zahlen präsentiert. Ich habe vor der Sendung mit Alexander Skipis gesprochen, dem Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Und als erstes habe ich ihn gefragt, ob es dieses Mal bessere Neuigkeiten zu verkünden gab.
Eindeutiges Ja. Diese Studie Quo Vadis Buchkäufer markierte im letzten Jahr einen Wendepunkt in unserer Branche. Ein Wendepunkt, was die Erkenntnis über den Buchmarkt angeht und dann auch einen Wendepunkt, was die Entwicklung der Buchkäuferzahlen und auch der Umsätze angeht.
Das heißt, neue Leser oder neue Buchkäufer konnten wieder dazugewonnen werden?
Ja, wir konnten sogar schon in 2018 300.000 neue Buchkäuferinnen und Buchkäufer hinzugewinnen. Und in den ersten 5 Monaten dieses Jahres, also 2019, haben wir einen Umsatzplus von 4,1% erreicht und einen Absatzplus von 1,7%. Und das ist schon eine kleine Sensation für unseren Markt.
Können Sie diese neu gewonnenen Käufer oder Leser genauer bestimmen? Es gab ja in dieser Studie Buchkäufer Quo Vadis eine Aufschlüsselung nach Altersgruppen und in einigen Altersgruppen waren besonders viele Leserinnen und Leser verloren gegangen, nämlich bei den 20- bis 29-Jährigen und bei den 40- bis 49-Jährigen. Wie haben sich diese Altersgruppen entwickelt?
Ja, diese Altersgruppen haben sich sehr erfreulich entwickelt. Wir haben bei den 20- bis 29-Jährigen 15,2% hinzugewinnen können, bei den 30- bis 39-Jährigen 15,8% und bei den 40- bis 49-Jährigen 2,2%. Das heißt, dort, wo wir die größten Verluste haben, haben wir jetzt auch wiederum die höchsten Zugewinne.
Wie erklären Sie sich diese Zugewinne? Denn die Medienkonkurrenz ist ja zum Vorjahr gleich geblieben.
Ja, der Ausgangspunkt ist in der Tat unsere Buchkäuferstudie Quo Vadis, in der wir ja 3 Erkenntnisse gewonnen haben, die für uns sehr wichtig waren. Das erste Erkenntnis war, die Menschen, auch wenn sie jetzt gerade abwandern, lieben das Buch und lieben das Erlebnis mit dem Buch. Die zweite Erkenntnis war, diese Menschen sind vor allen Dingen durch die sozialen Medien so stark in Anspruch genommen, ständig online sein zu müssen, ständig agieren und reagieren zu müssen, dass sie nicht mehr zum Buchlesen kommen. Und drittens, eine wichtige Erkenntnis für uns, sie haben uns klar gesagt, ihr seid nicht mehr bei uns. Das heißt, wir begegnen dem Buch nicht mehr, die Kontaktpunkte fehlen und die Orientierung fehlt uns. Und aus diesen 3 Punkten haben wir dann Strategien entwickelt, die offensichtlich jetzt schon greifen. Wir haben in der Studie auch die Buchkäuferinnen und Käufer befragt, was können wir denn anders tun? Und da haben sie uns viele Ideen gegeben, die wir in der Studie veröffentlicht haben. Und unsere Buchhändler und Verleger haben das aufgegriffen. Da sind Ideen dabei, wie zum Beispiel Yoga in der Buchhandlung anbieten. Das war damals etwas belächelt worden, als wir das veröffentlicht haben, aber das scheint offensichtlich super gut zu funktionieren. Hugendubel macht das und hat praktisch immer wieder volle Buchhandlungen, wenn sie diese Kurse anbieten. Also insofern hat sich individuell die Branche bereits nach dieser Studie orientiert. Und wir machen noch 2 Dinge mit der Branche zusammen. Wir werden ein neues Orientierungssystem aufbauen, das sehr stark auf die Bedürfnisse der Leserinnen und Leser eingeht. Das heißt, die Leserinnen und Leser interessieren nicht die Warengruppen, die wir für unsere Ordnung gebraucht haben, sondern die interessiert, ich habe ein emotionales Bedürfnis, ich möchte gerne etwas lesen, das so und so aussieht. Und genau das wollen wir mit dem Orientierungssystem abfangen. Und das Zweite ist, wir arbeiten an einem Imageentwicklung. Das heißt, unsere Buchmarktkampagne Jetzt ein Buch wird auf die Erfordernisse und Erkenntnisse der Quo Vadis-Studie angepasst. Und daran arbeiten wir gerade. Wir wollen dabei wieder die Lust am Lesen gewinnen oder vielleicht etwas bildlich gesprochen die Glut entfachen. Die Glut, die da ist, nämlich lesen zu wollen, das Leseerlebnis zu genießen, diese Glut wollen wir wieder zu einem lodernden Feuer machen.
Vor allem bei einer bestimmten Gattung scheint ja diese Glut schon zu lodern. Vor 2 Tagen hatte der Börsenverein bereits vermeldet, dass Sachbücher das größte Umsatzplus von 5,5% verzeichnen können. Wie erklären Sie sich den Erfolg gerade dieser Warengruppe? Man könnte sich ja auch vorstellen, dass gerade Sachbücher oder Ratgeber, die nochmal eine eigene Warengruppe sind, dass sie als erstes durchs Internet ersetzt werden. Schließlich bekommt man von Google auf fast jede Frage eine Antwort innerhalb von Sekunden und das Ganze auch noch kostenlos. Warum zieht es die Leser da trotzdem zum Buch?
Ja, in der Tat hätte man so denken können, aber das Sachbuch hat offensichtlich viel mehr zu bieten als die blanke angebliche Information, die man sich im Netz holt. Das Sachbuch ist eine gesicherte Erkenntnis, das sind gesicherte Fakten, die darin beschrieben sind. Und durch die lineare Beschreibung in einem Buch können Sie sich natürlich mit einem Thema nach ganz anderen Dingen orientieren und beschäftigen, als Sie bei der punktuellen Suche im Netz das haben. Wir wissen alle, wie es ist, wenn wir im Netz etwas recherchieren. Man verliert sich dann langsam, weil es sehr schwierig ist, Prioritäten zu finden und Vertrauen zu finden in die bestimmten Informationen. Anders das Sachbuch. Das Sachbuch bietet eben diese gesicherten Erkenntnisse, diese gesicherten Fakten und hat obendrein dann noch vielleicht die pointierte, fundierte Meinung des Autors zu einem Thema. Deshalb, so erklären wir das, ist das Sachbuch mit 5,5% Wachstum im letzten Jahr sozusagen der Spitzenreiter an Beliebtheit.
Im laufenden Jahr steht die Buchbranche ja vor einigen Herausforderungen. Anfang des Jahres hatte die Insolvenz des Großhändlers KNV für einige Verunsicherung gesorgt. Was kommt sonst noch auf die Verlage und auf die Buchhandlungen zu in diesem Jahr?
Ja, also in der Vergangenheit war ja schon das Urheberwissensgesellschaftsgesetz eine große Problematik für unsere Verlage, weil wiederum eine Urheberrechtsschranke eingeführt worden ist, mit der die Verlage 15% ihres jeweiligen Buches sozusagen entschädigungslos verlieren. Das hat schon mal sehr stark belastet. Dann war die nach dem Vogel-Urteil nicht mehr mögliche Ausschüttung der Verwertungsgesellschaften an die Verlage ein weiterer Schlag ins Kontor und mit KNV jetzt sind vor allen Dingen kleinere und mittlere Verlage wiederum finanziell belastet worden. Das ist alles sehr hart für die Branche und wir müssen sehen, wie wir diese Probleme dann gemeinsam lösen können. Allerdings werden wir dann auch sehen, dass nachdem auf europäischer Ebene die Urheberrechtslinie beschlossen worden ist, die Ausschüttungsbeteiligung an den Verwertungsgesellschaften auf nationaler Ebene jetzt möglich ist. Das müsste jetzt umgesetzt werden. Insofern ist das ein kleiner Lichtblick für die missliche Situation im Moment der Verlage.
Das sagt Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. In Frankfurt wurden heute die Wirtschaftszahlen der Branche vorgestellt. Und damit zu einem US-amerikanischen Autor, der nicht nur in ökonomischer Hinsicht sehr erfolgreich ist. Spätestens mit seinem 6. Buch Underground Railroad, 2016 erschienen, ist Colson Whitehead ein internationaler Star-Autor. Auch in Deutschland war der Roman ein Bestseller und Colson Whitehead wurde für Underground Railroad mit 2 der wichtigsten Literaturpreise der USA ausgezeichnet, mit dem National Book Award und mit dem Pulitzer Prize for Fiction. Jetzt hat der 1969 in New York geborene Autor einen neuen Roman vorgelegt, Die Nickel Boys. Erscheint zeitgleich im englischen Original und in deutscher Übersetzung. Christoph Schröder stellt das Buch vor.
Im Jahr 1899 eröffnete der Staat Florida im nördlich gelegenen Jackson County die Florida Industrial School for Boys. Die Besserungsanstalt sollte, so der Grundgedanke, jugendlichen Straftätern die Chance eröffnen, ihr Handeln frei von störenden äußeren Einflüssen zu überdenken und sich danach geläutert in die Gesellschaft zu integrieren. Die Einrichtung existierte unter wechselnden Namen bis ins Jahr 2011, bevor sie, offiziell aus ökonomischen Gründen, geschlossen wurde. Ehemalige Schüler der Florida School hatten sich zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen und von sadistischen Behandlungen durch das Personal berichtet. als daraufhin Archäologiestudenten damit beauftragt wurden, den Friedhof der Anstalt auszugraben, stießen sie auf eine Reihe von anonymen Gräbern außerhalb des Friedhofsbereichs und brachten damit eine Lawine ins Rollen. Noch im April 2019 wurden auf dem Gelände der ehemaligen Florida School die Überreste von weiteren 27 Menschen gefunden. Eine Entdeckung, die rund um die Stadt Marianna auch darum für Unmut sorgte, weil der Bau des auf dem ehemaligen Schulgelände geplanten Büroviertels sich nun weiter verzögerte. Den meisten wäre es lieber gewesen, wenn die Vergangenheit sich schnell hätte zubetonieren lassen. Colson Whitehead eröffnet seinen Roman mit der Schilderung der Arbeit der Archäologen und deren Konsequenzen.
Jeder Junge kannte diesen schlimmen Ort. Aber es musste erst eine Studentin der University of Tampa kommen, um den Rest der Welt darauf hinzuweisen. Jahrzehnte, nachdem man den ersten Jungen in einen Kartoffelsack verschnürt und in eine Grube versenkt hatte. Auf die Frage, wie sie die Gräber entdeckt hatte, antwortete Jody: Die Erde sah komisch aus. Der eingesunkene Boden, das struppige Unkraut.
Nach diesem Epilog aus der Gegenwart springt Whitehead zurück in die frühen 1960er Jahre. Die Geschichte, die er erzählt, ist fiktiv. Und doch steht sie paradigmatisch für das Schicksal einer großen Zahl schwarzer Jugendlicher, die zu Opfern institutioneller Willkür geworden sind. Elwood Curtis heißt sein Protagonist, ein 16-jähriger, hochintelligenter Junge, der in einigermaßen geordneten Verhältnissen aufwächst und mit den Reden von Dr. Martin Luther King im Kopf von einer gerechten Zukunft träumt. Seine Eltern haben sich nicht lange nach seiner Geburt aus dem Staub gemacht, um in Kalifornien ihr Glück zu suchen, doch seine Großmutter hat Elwood aufgenommen und sich erfolgreich um die Erziehung gekümmert. Er hat einen guten Schulabschluss in der Tasche und macht sich Hoffnung auf das College. Eines Abends fährt er per Anhalter in einem Auto mit. Der Wagen erweist sich als gestohlen, die Polizei nimmt Elwood fest. Ein Gericht verurteilt ihn zu einem Aufenthalt in der Florida School. Ein Justizirrtum, eindeutig, den Elwood allerdings mit erstaunlicher Gelassenheit hinnimmt. Er vertraut, und das ist ein Grundmotiv des Romans, in das Funktionieren des Staates. Darum ist er überzeugt davon, dass der Anwalt, den seine Großmutter ihm besorgt hat, den Fehler bald aufklären wird. Darüber hinaus schenkt Elwood den raunenden Erzählungen, die über das Nickel Institute, wie Whitehead die Anstalt in romanhafter Verfremdung nennt, keinen Glauben. Elwood fühlt sich in seiner Einschätzung bestätigt, als er, wenn auch in Handschellen, an der Florida School abgeliefert wird. Keine Mauern, kein Stacheldraht.
Das penibel gepflegte Anstaltsgelände war ein üppiger Garten mit ein paar verstreuten zwei- oder dreigeschossigen Gebäuden aus roten Ziegeln. Die Kiefern und Buchen waren hoch und uralt, sorgten stellenweise für Schatten. Elwood hatte noch nie ein so hübsches Anwesen gesehen.
Der Wissensvorsprung, den die Leser gegenüber dem Protagonisten im Hinblick auf die Zustände im Nickel haben, macht die Lektüre dieses Romans noch grausamer. Denn Elwood, der idealistische Jugendliche, gerät in ein Mahlwerk aus Erniedrigungen und Demütigungen, aus dem es keinen Ausweg gibt. Glaubt Elwood zu Beginn noch, Institutionen wie das Nickel seien die Abweichung von der Norm, der blinde Fleck eines an sich Gerechtigkeit produzierenden Staatsgebildes, wird er bald eines Besseren belehrt. Zum einen gilt es für ihn, so schnell wie möglich die ungeschriebenen Gesetze der Anstalt zu lernen, um dort zu überleben. Es gilt herauszufinden, wessen Freundlichkeit echt und wessen Freundlichkeit Fassade ist. Es geht auch darum, keinesfalls den Zorn des offen brutalen Oberaufsehers Spencer auf sich zu ziehen. Zugleich aber zeigt Whitehead Heranwachsende, die alles daran setzen, sich nicht deformieren zu lassen und sich selbst einen Alltag zu schaffen, über dem nicht permanent der Schatten willkürlicher Strafe und Gewalt liegt. Wenn häufig missbräuchlich benutzte Floskeln wie eindringlich, bestürzend oder ergreifend auf ein Buch zutreffen, dann auf Whiteheads von der ersten bis zur letzten Seite spannenden, glänzend geschriebenen und vom Schriftsteller Henning Ahrens auch ausgezeichnet übersetzten Roman. Die Nickel Boys ist Colson Whiteheads siebter Roman. In jedem seiner Bücher hat Whitehead mehr oder weniger offen fantastische, surreale Elemente in seine Wirklichkeitsschilderungen einfließen lassen. Selbst in Underground Railroad, dem zu Recht gefeierten Roman über das untergründig arbeitende Netzwerk von Sklavenbefreiern im 19. Jahrhundert, sind anachronistische Unwahrscheinlichkeiten eingearbeitet. In Die Nickel Boys hat Whitehead gänzlich auf spielerische Elemente verzichtet. Der Humor, so erzählte er es in einem Interview, sei ihm nach der Wahl von Donald Trump und angesichts des seither um sich greifenden institutionellen Versagens unangemessen vorgekommen. Im Nickel herrscht ein gnadenlos rassistisches System. Schwarze und weiße Insassen werden in getrennten Wohneinheiten untergebracht. Der Strafenkatalog ist nicht einheitlich. Die Schwarzen werden offensichtlich ungleich härter bestraft als die Weißen. Angebliches Fehlverhalten wird nicht öffentlich, sondern heimlich in den Nächten sanktioniert, wenn die ahnungslosen Jungen aus dem Schlaf gerissen und in ein berüchtigtes Gebäude verschleppt werden, das ironischerweise den Namen »Das Weiße Haus« trägt. Und auch Elwood, der in einem Streit schlichten will, muss lernen, dass deeskalierendes Verhalten im Nickel nicht gedankt wird. Geradezu zwangsläufig ereilt auch ihn das Schicksal der Misshandlung durch die Aufseher.
In der Zelle, in der man die Hiebe verabreichte, erblickte er eine blutige Matratze, übersät von den Abdrücken der Zähne, die die Jungs hineingeschlagen hatten. Der Luftzug des Ventilators hatte Blut aufgewirbelt und auf die Wände gespritzt. Die Akustik war bizarr. Einerseits übertönte der Ventilator die Schreie der Jungs, andererseits waren die Befehle klar und deutlich zu verstehen. »Am Bett festhalten und nicht loslassen. Wenn du muckst, gibt's noch mehr Hiebe.«
Colson Whitehead schlägt im Verlauf seines kurzen, aber intensiven Romans einen zeitlichen und räumlichen Bogen bis in das New York der Gegenwart. Der Clou des Romans ist eine überraschende Volte am Schluss, die an dieser Stelle selbstverständlich nicht verraten wird, die aber, so viel sei gesagt, die Ereignisse rückblickend noch einmal in ein neues Licht taucht. Unter anderem das ist die literarische Leistung von Die Nickel Boys, die den Roman weit über seinen dokumentarischen Wert hinaushebt. Whitehead gelingt es, die individuellen Erfahrungen seiner Figuren in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext zu stellen. Er moralisiert und belehrt nicht, sondern vertraut auf die Überzeugungskraft seiner Darstellung. Der Mann, der dem Nickel entkommen ist und im heruntergekommenen New York der späten 1960er Jahre mit Erfolg versucht, ein neues Leben zu beginnen, und dessen Weg Whitehead bis in die Gegenwart verfolgt, ist ein gezeichneter. Manchmal schreckt er in den Nächten aus dem Schlaf hoch in der Erwartung, aus dem Schlafsaal gezerrt zu werden. Was man ihm nicht hat nehmen können, ist seine Würde. So desaströs die menschliche Zwischenbilanz insgesamt auch ausfallen mag, Whitehead zeigt sich auch in Die Nickel Boys letztendlich wieder als Humanist. Das hat, unabhängig von der unbestreitbaren literarischen Qualität dieses Romans, auch etwas Tröstliches.
Das sagt Christoph Schröder über Colson Whitehead, Die Nickel Boys, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Henning Ahrens. Und erschienen ist das Buch im Hansa Verlag München, 224 Seiten, 23 Euro. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergibt seinen Sachbuchpreis erstmals im Jahr 2020. Die Wissenschaftliche Buchgesellschaft allerdings hat heute bereits eine neue Auszeichnung für diese florierende Gattung vergeben. Das Buch »Warum es kein islamisches Mittelalter gab« von Thomas Bauer, erschienen bei CH Beck, ist mit dem Sachbuchpreis der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft ausgezeichnet worden. Das Werk des Islamwissenschaftlers der Universität Münster zeige, wie in der Zeit des europäischen Mittelalters in der islamischen Welt die antike Zivilisation in Städten und Wissenschaft weiterlebte. Das teilte die Preisjury heute als Begründung in Berlin mit. Die Wissenschaftliche Buchgesellschaft ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung von Wissenschaft und Bildung. Ihr Sachbuchpreis ist mit 40.000 Euro dotiert. Mehr aus der Wissenschaft hören Sie nach den Nachrichten bei meinen Kollegen von Forschung aktuell, dann unter anderem mit den Vorfahren der Inuit. Wer die waren, wurde lange Zeit kontrovers diskutiert. Jetzt hat ein Forschungsteam mithilfe von Skelettresten und neuester Technik die Besiedlung der Arktis neu rekonstruiert. Die Moderation hat dann Lennart Pyritz und am Mikrofon des Büchermarkts verabschiedet sich Miriam C.